Das ist so ein Montagmorgen. Ich habe es mir lange überlegt. Aber es brennt so ein bisschen und es bitzelt so ein bisschen. Und ja, ich habe lange überlegt, ob ich es sagen soll. Aber ich finde wirklich, du könntest einfach als ordentlicher Balljunge die Bälle auch draußen liegen lassen. Und finde es wirklich, also einfach der Fairness wegen. Weißt du, damit ich mir nicht die Bälle irgendwie selber holen muss die ganze Zeit.
Das ist wirklich so. Steht dir aber ganz gut so.
Ja.
Ja, klar.
Als Balljunge? Das ist so,
ja. Nö, nicht als Balljunge, so ein bisschen. Du hast ja sowas Moralisches. Manchmal kann es auch ins Moralinsaure abdriften.
Ja.
Aber ich finde es gut, dass du es hier nochmal ansprichst.
Ja. Kleisin, kannst du mich nennen eigentlich.
Aber es war geil, irgendwie so diese Situation auf dem Podium, ne? Also, ich meine, man versteht ja schon ein Stück weit, was er meint, wenn du in der letzten Minute versuchst, Bälle zu bekommen. Man versteht aber auch, was Kwasniok meint. Und es sitzt so ein bisschen der auf beherrscht machende moralische Zeigefinger. Und daneben sitzt so ein bisschen der Fußball-Assi hemdsärmlich, der sagt, ja, also ich fahre da eigentlich immer gern hin, wo es irgendwie so auch Nachteile am Platz gibt. Also ich habe mich darüber amüsiert insgesamt, muss ich sagen.
Ich fand's nicht angemessen, aber ich fand die Kwasniok-Reaktion ganz gut.
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ja,
teilweise die Plätze extra schlecht sind an der einen oder anderen Stelle. Und das ist wirklich richtig. Ja, er ist halt einfach ein Straßenkicker-Trainer.
Ja, ja.
Und der andere ist so ein Marketing-Putzi-Trainer. So ist es.
Ja, wobei, das glaube ich, würde ihm nicht ganz gerecht, weil er hat in Belgien schon auch große Erfolge gefeiert, das muss man sagen. Und das war kein Marketingverein oder sowas.
Nicht. Okay. Nee. Okay. 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 Du, dann würde ich sagen, wer an diesem Montagmorgen.
Ich kick dir jetzt dein Mikro weg.
Jetzt? Ja, dann hole ich es mir selber.
Genau.
Und wer sich das Mikro selber holen kann, obwohl es nicht draußen liegt, komm, der braucht doch wenigstens eins, nämlich.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, also, was war denn das bitte für ein Wochenende? Was war denn da irgendwie eigentlich alles los? Es war einiges los und ich muss dir ehrlich gestehen, als ich mir das ganze Schauspiel bei der FIFA so angeguckt habe, der Auslosung, lass uns da mal kurz drauf eingehen, da habe ich wirklich gedacht so, okay, Infantino, Trump und Heidi Klum. Das ist für mich so im Grunde genommen die Veranstaltung der Hölle schon mal. Und es ist ja dann auch so gekommen. Ich muss wirklich, ich habe es auch sehr, sehr lange bei LinkedIn geschrieben, wo Zehntausende sich involviert haben in der Tat, bei so einem Post, was ich nicht gedacht hätte. Aber es war wirklich meiner Meinung nach das Scheinheiligste, das Ekelhaftigste und das Schleimigste und Unwürdigste, was der Fußball seit langer Zeit gesehen hat. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man allen Ernstes, und ich habe jetzt irgendwie das ein oder andere auch von Herrn Neuendorf gesehen, sich nicht eindeutig positioniert zu dieser unwürdigen Scheiße, die da passiert ist, ehrlicherweise. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt noch kommen muss, dass man per Korruption den Fußball mehr und mehr zerstört und den internationalen Fußball wirklich lächerlich macht und irgendwie klatscht da in diesem Saal auch noch alles Beifall. Obwohl man sieht, dass ein Herr Trump einen Friedenspreis bekommt. Alleine das ist schon hohn genug und wirklich Wahnsinn. Diese ganze abgesprochene Kacke. Und dann muss man ja sagen, dass auch so ein Infantino, der saß ja auch bei der Amtseinführung schon direkt auf dem Schoß von Trump. Das war alles vorprogrammiert. Die Welt guckt zu und es
was,
geht.
Darf ich dich mal fragen, was hast du eigentlich die letzten 30 Jahre gemacht? Hast du dich damit Fußball auch beschäftigt?
Ja, schon habe ich mich damit beschäftigt und es ist mir auch klar, dass ich habe gedacht, nach Platter kann es nicht schlimmer werden.
Also ich muss nur mal kurz hier Einspruch nur mal erheben.
Ja,
also dass Zehntausende dich loben für deinen Post, also für diesen Post Beifall zu kriegen, das hätte ich dir vorher schon sagen können. Es ist doch genau immer dasselbe.
Es geht gar nicht
um Beifall,
es geht gar
nicht,
warte mal, ganz kurz.
Nein, ich sage aber trotzdem, wie es ist.
Ja.
Es findet eine Veranstaltung statt, der FIFA oder der UEFA oder von wem auch immer. Alle sind auf dem Baum, weil sich eigentlich alle einig sind und es passiert genau
nichts,
gar nichts.
Ja.
Und deshalb finde ich dieses Erschrecktsein jetzt und dieses um Gottes Willen, das finde ich genauso geheuchelt, fast wie die ganze Scheiße, die da sonst läuft. Also, wir fangen mal an. Wenn du selber vor Ort bist, musst du sagen, bekommst du zumindest mit an der Art derer, die da kommen, die also früher auch Fußball gespielt haben, die Weltmeister waren oder große Fußballer, wer da alles kommt, dass die sich untereinander total freuen. Es ist dann wirklich so wie so eine große Fußballfamilie oder du triffst auf irgendeinem Dorf festen Typen, der dir vor 30 Jahren fast das Nasenbein gebrochen hat. Du weißt, was ich meine. Also diese Faszination für dieses Spiel und dieses Turnier, die ist bei denen, die das mal gespielt haben, immer noch da. Und da kann man übrigens auch, ich komme gleich noch auf Infantino, da kann man sagen, was man will, aber das schaffen sie schon, diese Leute alle dahin zu bekommen. Ja, gut, dann komme ich zu den Protagonisten. Heidi Klum, die war vor 20 Jahren, hat die übrigens schon eine Veranstaltung in Leipzig auch moderiert. Also und da waren wir eher sogar stolz darauf, ob das jetzt, wer sie ausgewählt hat, gar keine, das weiß ich nicht. Dann habe ich natürlich auch wahrgenommen, dass sich der kanadische Präsident und die mexikanische Präsidentin eher so ein bisschen abseits gehalten haben bei dem ganzen Schauspiel, was ihnen ja auch die Rolle ist, die beiden Hauptdarsteller ihnen zugetan haben. Auch das kann man, wie du gerade sagst, relativ unanständig finden oder unangenehm. Kurios fand ich eigentlich, dass ich Trump auf der Bühne fast viel schlagfertiger fand als Infantino, also für seine Verhältnisse, für das, was wir ja als Großmannssucht auch immer sagen und dass der natürlich da einen Friedenspreis bekommt, wo man sich fragt, was macht die FIFA da? Wollen die jetzt praktisch das Friedensnobelpreiskomitee noch überbieten? Das ist natürlich, wie du sagst, eine absolute Farce. Und der ganz große Verlierer für mich, weil alle anderen spielen eigentlich die Rolle, die du vorher weißt, ist tatsächlich Gianni Infantino, weil ich würde normalerweise denken, wenn du so ein großes Turnier ausrichtest und er schafft es ja, 18 mit Putin, dann hat er sich mit den Kataris gut verstanden, jetzt mit Trump, dann macht er nächstes Mal, legt er das Turnier so um, dass er zwar an 100 Jahre Montevideo Eröffnungsspiel und WM-Finale erinnert, aber nur 3 Spiele, dann fahren die nach Afrika, damit er 34 wieder mit den Saudis kungeln kann. Alles d'accord, bin ich bei dir. Aber dass der es nicht mal schafft, irgendein Wort der Kritik, irgendein Wort der Mahnung zu bringen, sondern eigentlich beim US-Präsidenten dermaßen devot darum schleimt, dass es einem schlecht wird, auch da bin ich vollkommen bei dir. Jetzt kommt aber nur mein großes Aber. Wer hält denn diesen Mann eigentlich im Amt? Das müssen wir ja auch mal ganz klar sagen. Das sind die Verbände, das sind viele der kleinen Verbände,
absolut,
denen er sagt, ihr könnt zur WM. Das sind aber auch unsere europäischen Spitzenclubs,
exakt,
die vehement drängen auf eine Super League. Und wenn, exakt, sie keine Super League kriegen, dann sagt der Clubpräsident, oh, dann machen wir, oder FIFA, dann machen wir eine Club-WM. Und sie holen die Kohle alle mit. Chelsea, absolut, Paris, Real, absolut, die Bayern. Also da brauchen wir doch keiner zu kommen, dass jetzt irgendeiner mal sagt, und wie das dann, letzter Satz von mir noch, wie du es dann sagst, auch der DFB ist natürlich in der Zwickmühle, die ich verstehe. Aber was ist denn mit dem groß aufgeklärten, wir werden unsere Stimme erheben? Keiner erhebt die Stimme.
Keiner.
Wenn, müsste Deutschland mal gemeinsam mit England und, absolut, Italien sagen, ja, pass auf, wir boykottieren so eine Veranstaltung mal, genau, dann hätte es einen Wert und dann hätte es auch eine Wucht. Ich verstehe aber auch, dass alle sagen, ich will bei dieser WM teilnehmen, aber dann kommt jetzt bitte nicht alle mit dieser geheuchelten Empörung, weil jeder, der sich in diesem Ding auskennt, weiß, dass es genau so ist.
Und deshalb denke ich doch, lasst uns doch einfach die starken Verbände nehmen und einfach eine FIFA 2 gründen. Unter ganz anderen Voraussetzungen. Es gibt doch gar keinen Grund, sich von so einem Affen in irgendeiner Form abhängig zu machen. Also da bin ich hundertprozentig bei dir. Es ist sehr, sehr gut skizziert. Und es ist aber es ist ja wirklich an verschiedenen neuralgischen Punkten wirklich einfach nur in your face. Und Spendo, du musst dir dann diesen Pokal mal angründen, diese Hände, die da nach oben rein. Da sage ich einfach, sinnbildlich dafür, noch mehr Gier, gib mir noch mehr Geld. Irgendwie dafür steht das für mich. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass es genau diese starken Länder sind, Nationen sind, die da weiter zugucken. Und Neuendorf, den ich immer schon einen schwachen Präsidenten fand, sich dann aber auch öffentlich hinstellt und nicht ein einziges kritisches Wort, das Einzige, was er sagt, ist, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so politisch wird wie bei der EM. Da denke ich mir dann irgendwie auch abtreten. Einfach mal Haltung zeigen, wenigstens 4, 5 der wirklich großen Nationen, die eben nicht teilnehmen bei dieser WM, die einfach überlegen, klug genug sind und das anders lösen und sagen, dann bauen wir unser eigenes Gerüst. Dieses tatsächlich wirklich in korrupte Konstrukt können wir nicht weiter unterstützen, weil sonst hast du doch einfach überhaupt gar keine, du trittst doch wirklich auch gesellschaftlich noch jedem, der noch irgendwo ein Stück weit Haltung hat, komplett in die Eier, wir brauchen Eier. Also es ist ja nicht anders.
Aber Mike, ist es nicht auch tatsächlich, wenn man mal tief in sich reinhört, also jetzt einfach zu sagen, okay, ich habe ja gerade selber das ins Spiel gebracht, zu sagen, als Deutschland, England oder Spanien oder Italien, also so 3-4 starke europäische Verbände, zu sagen, wir nehmen einfach nicht teil, das ist natürlich auch nicht so einfach. Also eine WM ist somit das Letzte oder eine EM noch, was so viele untereinander vereinigt. Es gibt viele Menschen, die interessiert das auch gar nicht über das, was wir reden, aber die wollen eine Weltmeisterschaft sehen. Ja, du darfst dich nicht, was bei LinkedIn oder bei Instagram gepostet wird, das ist ja nicht die Welt.
Nee, warte mal, nee, das stimmt nicht, Thomas. In jedem Publikumsmedium ist das wirklich groß beschrieben, überall in den sozialen Netzwerken. Das ist jetzt eine elitäre Gruppe von Menschen ist, die sich darüber jetzt das Maul zerreißt. Das ist so nicht.
Aber zu sagen, ich verzichte auf eine WM, was das für Konsequenzen auch hat, das ist ja nicht einfach so, wir sagen mal, okay, ich nehme jetzt mal am Wochenende am Thekenturnier bei meiner Dorfmannschaft nicht teil, sondern das hat ja schon etwas und du musst ja auch immer gucken,
Aber das musst du dann auch aushalten. Also
ja, aber dann geht es ja weiter. Spanien würde jetzt natürlich nicht mit der FIFA sich anlegen, weil die machen doch die WM in 4 Jahren. Es ist ja immer am Ende, kann ein Bernd Neuendorf antreten und sagen, oder auch Andreas Rettig, alles anprangern, aber wenn du dann in der Position bist und hast auch Verantwortung für den größten Sportverband der Welt, in Deutschland wollen sie auch mal wieder eine WM und eine EM fahren. Also zu sagen, ich trete da aus und trete nicht an, das hat ja schon weitreichende Konsequenzen. Ich bin auch deiner Meinung, wenn du sie hörst, wenn ein Neuendorf sagt, bei mir am Mikrofon auch, ich war ja für Magenta da, naja, das ist so als amerikanisch und so hätte ich es nicht gemacht, dann höre ich aber auch die Stimmen, selbst Julian Nagel Mann, der ja schon auch klar mal Sachen gesagt hat, sagt dann, naja, so ein Friedenspreis, vielleicht fühlt der Präsident sich dann als mächtigster Mann der Welt genötigt, tatsächlich was für den Frieden zu machen. Also du hörst es so ganz zart zwischen den Zeilen her. Ich denke nur, ganz ehrlich, sprich mal mit einem Fan. In der Bundesliga würden jetzt ganz viele Fußballfans sagen, ob von Bayern, von Schalke, vom HSV, von irgendwoher, boah, das geht ja gar nicht. Und das war ja der Großteil, also da gibt's ja keine zwei Meinungen. Aber wenn es darum geht, ob dein eigener Verein Kohle bekommt von irgendwelchen Firmen, die auch anrüchig sind, und da gibt es ja tausende von Beispielen, dann sagt jeder auch so, naja gut, da will ich mich jetzt nicht als Moralapostel aufschwingen, das machen die anderen ja auch. Also tatsächlich eine gesamte Linie hinzukriegen, dass wir sagen, hey, wir verzichten auf dieses Ding, wir verzichten schweren Herzens auf eine WM, das ist A, weitreichend, das ist B, nicht ganz so einfach und C, finde ich, dass es teilweise auch geheuchelt ist, wenn Leute sagen, jetzt müssen wir eine Konsequenz ergreifen und in ihrem eigenen Verein oder in ihrem eigenen Dunstkreis machen sie es noch nicht mal im Kleinen.
Ja gut, aber das ist ja, also wer Veränderungen schaffen will und der muss dann tatsächlich einfach auch Dinge aushalten, ist dann so und dann geht eben einfach auch erstmal ein Haufen Kohle durch die Tür. Das ist dann auch Teil der Wahrheit, aber wenn wir weiter uns in der Handschellen irgendwie der FIFA weiter bewegen wollen, dann ist das dann eben einfach auch die Konsequenz, die zu tragen ist. Und eines noch, ich glaube nicht, dass der gemeine Fußballfan so unmündig ist, wie du das gerade darstellst. In jeder Kurve in der Bundesliga siehst du eindeutige Kritik, auch was den DFB angeht, und zu Recht. Und das sind alles mündige Bürger und überall dort, wo Fußballfans sitzen, muss man nicht irgendwie denken, das sind irgendwie 16-jährige Bengalo-Fuzzis, die irgendwie Bock haben, Krawall zu machen, sondern das sind Leute mit einer Meinung, mit einer Haltung und auch mit klaren Werten. Da bin ich schon von überzeugt.
Naja, also ich habe auch nicht gesagt, dass da nur Unmündige sind. Ich habe gesagt, dass es den großen Teil der Bevölkerung nicht so interessiert, wie es auf Instagram
steile und These. Steile
LinkedIn.
These.
Die interessiert das einfach nicht. Die wollen Fußball gucken und worüber wir uns in Leitartikeln und in Diskussionen den Kopf zerbrechen, die sagen, wir wollen Fußball. Übrigens nur eins zur Kurve. Ich bin auch in einigen Sachen, habe ich letzte Mal hier auch gesagt, als es jetzt um den Streit mit der Innenministerkonferenz geht. Es kann nicht sein, dass in einem Rechtsstaat Menschen verurteilt werden oder ausgesperrt werden, bevor überhaupt ein Urteil gesprochen ist. Bin ich bei dir. Ich sage es trotzdem nur ganz klar. Ich habe nichts gegen personalisierte Karten und gegen Scanner vorm Stadion. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Dagegen wehren sie sich nämlich natürlich auch. Und da muss man dann mal sagen, da gibt es teilweise sicher auch andere Gründe, als nur zu sagen, es geht hier um meine Bürgerrechte. Also wo ist denn das Problem, wenn ich neben Mike Kleis im Stadion sitze? Es sei denn, du sitzt statt mit mir mit einer hübschen Brünetten da und hast deiner Frau erzählt, du wärst mit Thomas Wagner da. Dann könnte es vielleicht ein Problem geben. Also
genau, noch wenn mal, da noch die Kamera drauf hält, während wir zingeln, das ist natürlich dann ein Problem. Ja.
Aber Mike, nochmal als letztes, und ich finde, dann haben wir auch viele Positionen ausgetauscht. Wenn wir ehrlich sind, wir schwärmen heute noch vom Sommermärchen 2006. Du glaubst doch nicht, bei allem jetzt, was es da an Steuerdinger gibt und wer angeblich Geld bekommen hat, du glaubst doch nicht, dass wir dieses Turnier bekommen haben, nur weil wir Deutschland sind. Die ganzen Verbände, das ist alles mittlerweile ein solches Kartell. Natürlich musst du dir Stimmen, Gefälligkeiten und alles zusammensuchen. Das ist doch wohl völlig logisch. Ich kann mich noch erinnern, wie damals in der Zeitung stand, alle Turniere seit 98 seien gekauft. Nur unseres haben wir rausgelassen. Also das ist dann irgendwo auch ein Stück weit bigott. Und du hast ja auch gesehen, wie geil Olympia in Paris ist. Jetzt bewerben wir uns mal wieder in Deutschland. Aber natürlich musst du dann auch durch die Mühlen durchgehen. Ich bin bei dir. Es bräuchte den Aufstand von ein paar Großen, die sagen, so geht's nicht mehr weiter. Aber die Entwicklung, guck dir mal an, Joao Havelange, der hat mit den argentinischen Militärs 78 gekungelt. Sepp Blatter, da hast du gedacht, das ist die Ausbucht an Cleverness, Korruption und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt Infantino, also wenn ich dem die Hand geben würde, würde mir fast schon vor Schleim schlecht werden, weil ich sagen würde, das gibt's doch gar nicht. Der hat alles abgegeben, seine Eier, seine Ehre, alles. Trotzdem schafft er es, dieses Turnier auf eine Bühne zu heben, dass er natürlich in diesem ganzen Ding, dann holt er sie, jetzt hat er Ärger ein bisschen mit Afrika, weil er die Abstellungspflicht für den Afrika-Cup verkürzt hat. Da sagen die Afrikaner, okay, bei allem anderen hast du 2 Wochen, nur bei uns nicht, sind wir denn nichts wert? Da muss man auch drauf. Ich fand's unfassbar, wie er aufgetreten ist. Aber es ist für mich nur eine logische Entwicklung, was seit 50 Jahren im Fußball lebt und was übrigens von allen Top-Clubs unterstützt wird.
Dann hoffe ich einfach mal, dass diese Diskussion weitergeht. Genau das gehört nämlich auch zur Demokratie und dass man Lösungen findet, fernab der FIFA und fernab von solchen Wahnsinnigen, ehrlicherweise, wie Trump und Infantino, die sich die Bälle hin und her schießen. Das kann ehrlicherweise im Fußball nicht sein. Aber lass uns doch einfach dann von hier aus, wo sich nochmal jeder seine Meinung bilden kann, auch über unseren kleinen Diskurs eintauchen und den Ball weiterschießen in die Fußball-Bundesliga, unser Kerngeschäft.
Und, genau.
Wo willst du den Ball zuerst hinholen?
Nee, das sagst du immer. Du kannst. Also ich würde jetzt erstmal sagen, als erstes müssen wir mal kurz über die Krise von Eintracht Frankfurt sprechen.
Ja, lass uns
gerne darüber. Ja, weil Eintracht Frankfurt für mich an einem ganz neuralgischen Punkt ist. Das ist ja nicht ungewöhnlich, wenn du so eine Entwicklung hast wie die Eintracht seit 2016, seit der Relegation. Du hast einen Pokal gewonnen, du hast die Europa League gewonnen, du spielst zum zweiten Mal in der Champions League, du verkaufst immer Leute. Du hast auch schon mal hier angesprochen, dass natürlich damit auch finanzielle Begehrlichkeiten bei Spielern wachsen und sowas. Und klar ist, es darf, glaube ich, nicht mehr viel passieren vor der Winterpause bei der Eintracht. Sonst ist auch der Trainer, den wir ja letztes Jahr für eine erstaunliche Weiterentwicklung gelobt haben, ist auch in der Verlosung drin. Und du musst auch sagen, Markus Krösche macht einen überragenden Job, aber wenn du dem Trainer immer wieder eine neu formierte Mannschaft hinstellst, dann gibt es einfach auch mal ein Jahr, wo es nicht funktioniert. Und in diesem Jahr funktioniert eine Menge nicht. Du hast Riesenprobleme in der Abwehr. Leistungsträger wie Koch und Theat hängen völlig durch. Jungstars wie Collins sind überhaupt nicht auf dem Niveau. Du hast kaum Intensität in den im Mittelfeld, dann kriegst du die Hütte voll, dann machst du mal wieder zu hinten, dann geht's wieder. Du hast keine Ausgewogenheit, jetzt ist Burkhardt dein bester Stürmer verletzt, war hieß ein absoluter Fehleinkauf und du hörst dieses Grummeln schon deutlich und so darf man sich natürlich nicht abschießen lassen wie bei einem 0-6 in Leipzig.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, nur die Frage, wie lange kann sich Dino Topmöller noch halten? Und ich glaube, wir sind da relativ nah beieinander, ohne jetzt den Seher spielen zu wollen. Aber wenn das nochmal so eine Klatsche gibt gegen Barcelona, wie Leipzig das beigefügt hat, dann war's das, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, weil es gab ja dann doch relativ viele hohe Ergebnisse, sage ich mal. Und ich glaube, es sind nicht unbedingt, wenn es so enge Geschichten gewesen wären, dann macht das nochmal so einen kleinen Unterschied. Aber wir können da auch nochmal gleich in die Historie reingucken. Aber bei der Höhe jedes Mal jetzt auch das 6-0, das ist einfach schon brachial. Da hat sich Leipzig dann plötzlich in so einen Rausch reingespielt und Eintracht Frankfurt war wirklich bodenlos und komplett verloren auf dem Platz. Und das ist die Art und Weise, wie und ich ehrlicherweise auch die Körpersprache, wenn du dann mal den Schwenk auf die Bank gesehen hast von Dino Topmöller, wenn du dann einfach dich nur mit deinem Co-Trainer und mit deinem Videoanalysten zusammenkuschelst und den Kopf schüttelst und verträumt auf ein iPad guckst und überlegst, huch, was ist denn hier jetzt gerade passiert und wie gehen wir denn jetzt damit um? Das ist schon irgendwie merkwürdig und ich fand auch schon übrigens beim Spiel gegen den ersten FC Köln, schon da war es so, dass du gemerkt hast, diese Mannschaft ist alles andere als homogen. Und wenn du das, und ich meine, du bist ja regelmäßig nah dran auf dem Spielfeld, wenn du dann die Connection zwischen Trainer und der Mannschaft siehst, die habe ich überhaupt nicht mehr gesehen. Also wirklich gar nicht mehr gesehen. Und da stellt sich dann schon die Frage, was passiert, wenn du dann von Barcelona mit 5-6-0 nach Hause geschickt wirst. Wie ist dann die Lage im Waldstadion?
Gut, also man muss ja mal sagen, in der Bundesliga, die Bayern werden Meister, Leipzig und Dortmund gehen in die Champions League, das ist für mich jetzt schon klar. Und dann hast du Leverkusen, Hoffenheim, Stuttgart und Frankfurt. Das sind vier Mannschaften, die um 3, eventuell sogar 4 Plätze spielen. Das und so. Von Frankfurt bis Leverkusen sind es 2 Punkte. Also mit einem Sieg gegen Augsburg kannst du theoretisch schon wieder in den Champions League-Rängen stehen und dann wäre die Saison gerettet. Aber es ist richtig, was du sagst. Ich meine, du hast 44 Gegentore gefressen. Das ist schon echt Wahnsinn. Du spielst jetzt Barcelona, du spielst Augsburg und dann spielst du beim HSV und dann ist Winterpause. Für meine Begriffe darf er in Barcelona jetzt nicht völlig untergehen und ich glaube, ein Spiel von den beiden in der Bundesliga sollte er schon gewinnen. Aber es ist natürlich definitiv so, dass wenn du zum Beispiel, wir machen das ja gern auch mal auf eine Mannschaftsaufstellung guckst und jetzt vom Wochenende, dann hast du Zetterer, solider Mann, gewinnt dir im Moment aber auch keine Punkte. Koch und Theater habe ich angesprochen, wie Collins, eine unterirdische Saison insgesamt. Dann hast du Christensen, das ist noch ein Mentalitätsspieler in der Mitte, Brown, Dahoud und Shaibi. Das sind Spieler, die haben Riesenveranlagung, aber sind jetzt für meine Begriffe auch keiner, da nimmt einer das Heft in die Hand. Und vorne Bahia, Batshuayi und Doan. Batshuayi, den war fast schon ausgemustert, das sagt ja auch einiges. Doan hat bisher eigentlich eine gute Saison gespielt und du hast überhaupt keinen Führungsspieler im Moment, der vorangeht, auch diese hochgelobten wie Larsson, der ist in einem Loch drin. Also ganz schwierige Situation und du hast schon auch das Gefühl, wenn du die Zwischentöne von Krösche hörst über Topmüller, das ist nicht mehr unbedingt sicher, dass der sagen würde, wir gehen mit dem durch alle Ups und Downs. In seiner ersten Saison hat er eine schwierige Saison gehabt, das hat er toll gelöst, aber du wirst als Eintracht Frankfurt gerade im Moment auch so ein bisschen Opfer deiner eigenen Erfolge und versuchen, sich oben festzusetzen in Champions-League-Regionen. Das hat Schalke schon mal erlebt vor Jahren in einer anderen Dimension. Die waren ja erst schon mal eigentlich Stammgast. Das hat Werder, das hat der HSV. All die haben das erlebt, die mit aller Macht sich immer wieder für die Champions-League qualifizieren wollten. Und das ist dann trotzdem echt insgesamt eine schwierige Situation, gar keine Frage.
Was denkst du denn? Ist es so, dass er, wenn es gegen Barcelona wirklich so vogelwild ausgehen sollte, ist er dann noch auf der Bank?
Also diese Woche ist er wirklich auf jeden Fall da. Champions League, glaube ich, kannst du abschreiben. Wenn du aber wieder 5 oder 6 kriegst, das macht natürlich was mit der Stimmung. Für meine Begriffe sollte er das Spiel gegen Augsburg am nächsten Wochenende unbedingt gewinnen, um noch größere Diskussionen zu vermeiden.
Da bin ich direkt beim Punkt. Ich frage deshalb, weil auf meiner Frage letzte Woche, ob Sandro Wagner noch auf der Bank sitzt, wenn wir das nächste Mal Podcast machen, hast du gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sandro Wagner jetzt so schnell entlassen wird.
Habe ich gesagt, ja, absolut.
Und schwuppdiwupp ist er weg und es ist Herr Baum wieder auf den Plan getreten und schafft ein 2-0. Wer hätte das gedacht?
Was? Naja, aber Manuel Baum hat ja in Augsburg sehr gut trainiert in seinen
3 Jahre lang,
durchaus. 2,5 Jahre und hat da richtige Erfolge gefeiert mit dem, was Augsburg immer ausgemacht hat. Weißt du, was mir so, finde ich interessant, auch mal eine Frage an dich wegen Marke. Unabhängig jetzt mal davon, dass ich ja Sandro Wagner sehr früh in der Saison kritisiert habe, frage ich mich, der muss ja immer noch einen Leumund haben, das ist Wahnsinn. Also ich lese gestern überall, überzeugender Sieg von Augsburg gegen Leverkusen, also muss die Mannschaft ja intakt übergeben worden sein für Sandro Wagner. Stimmt? Also das ist jetzt kein in sich zerstrittener Haufen. Dann lese ich, ja, super, wie Sandro Wagner dann selber Zweifel artikuliert hat und gesagt hat, ich schaff das nicht mehr und der ist jetzt ein richtiger Trainer, ist jetzt mal entlassen worden und der kriegt hundertprozentig wieder eine Chance.
Jetzt ist er ein richtiger Trainer, den Kommentar habe ich auch gelesen.
Ja, ja. Nein, aber ich frage mich halt, nochmal, um das nur klar festzuhalten. Ein relativ unerfahrener Trainer kommt nach Augsburg und macht bis zum jetzigen Zeitpunkt mit einer Mannschaft, ich habe dann auch gelesen, der Kader ist gar nicht so gut, mit diesem Kader haben die letzten Jahre immer völlig entspannt die Liga gehalten, macht einen Job, wo du keine Handschrift siehst, wo du die Hütte voll bekommst, wo du die Fans gegen dich aufbringst und spielst eine absolute Kacksaison. Garniert mit Sprüchen, die man nicht verstanden hat, die vielleicht am Ende jetzt sogar ein bisschen weniger geworden sind. Und dann sagst du nach 12 Spielen, ey, das passt nicht mit mir in der Mannschaft. Und dann wirst du praktisch vom Verein, 3 Millionen kriegt er noch mit und alle schreiben, oh, Sandro Wagner hat der Bundesliga so gut getan. Nächstes Jahr, nicht alle schreiben das, aber einige schreiben das. Und der kriegt wieder eine Stelle. Weißt du, wie oft wir uns hier über Bruno Labbadia unterhalten haben, der einen Leumund hat, wo es hieß, oh, jetzt kommt der Labbadia wieder, der eigentlich auf jeder Station, bis auf der letzten in Stuttgart, abgeliefert hat. Und dann über Sandro Wagner, der 10. und 1. in Unterhaching war, Co-Trainer bei der Nationalmannschaft und gnadenlos in Augsburg gescheitert, wird dann gesagt, ah, der kriegt wieder was. Bereicherung für die Bundesliga. Muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Ich sage auch nicht, dass es nicht sein könnte, aber in Augsburg hat das ganz sicherlich nicht gezeigt.
Hä, aber das ist doch irgendwie eine ganz normale, also du fragst mich nach Marke oder du fragst mich nach Marketing. Ja. Das ist doch vollkommen sonnenklar. Also ich meine, McDonald's ist auch ein beschissenes Essen, aber die Verpackung ist halt wunderbar.
Echt? Und mir schmeckt's manchmal, wenn ich auf der Autobahn bin.
Ja, das ist, ja klar, macht jeder von uns, aber jeder weiß auch, dass es beschissenes Essen ist und mit Anlauf haut man sich irgendwie Kacke rein. Es ist halt irgendwie auch so und die Verpackung stimmt aber. Und das ist doch immer so beim Marketing. Solange die Verpackung stimmt, kannst du innen auch ganz schön viel Scheiße haben. Und du musst es einfach nur richtig verkaufen und du musst ein richtiges Narrativ finden. Und dann passt das schon. Also wir beide kennen das doch auch. Also uns wird das doch immer wieder vorgeworfen. Und den Podcast gibt's immer noch. Und du bist immer noch vor der Kamera. Und komischerweise geht meine Agentur immer noch irgendwie ganz gut. Also es ist, Spaß beiseite. Es ist ganz viel Verpackung. Und bei Sandro Wagner ist es ganz viel Verpackung. Bei Jürgen Klopp ist es auch ganz viel Verpackung gewesen. Er ist ein sehr, sehr, sehr guter Trainer und ich möchte ihn auch nicht mit Sandro Wagner vergleichen, damit wir uns hier gleich irgendwie auch mal richtig verstehen oder nicht falsch. Nur, die Verpackung macht halt einfach wahnsinnig viel aus in unserem Land. Das ist nun mal so. Und auch wenn wir über das Produkt zum Beispiel die ganze Zeit immer unsere Witzchen gemacht haben, aber auch er hat sich einfach gut verkauft. Muss man so sehen. Und Sandro Wagner, der konnte das halt einfach auch wirklich gut. Das ist schon auch Teil der Wahrheit. Und
naja, also ob sich Seoane so gut verkauft hat, weiß ich gar nicht. Da denke ich eher, dass er ein besserer Trainer als Verkäufer ist. Also am Schluss wollte den ja keiner mehr in Gladbach sehen, weil er so unemotional war. Du hast jetzt extra gesagt, du vergleichst es nicht, aber du hast jetzt in der Diskussion Klopp mit reingebracht. Klopp hat aber vom ersten Tag an bei all seinen Stationen geliefert. Und das hat Sandro Wagner übrigens nicht. Und deshalb sage ich einmal zum letzten Mal zu diesem Thema. Es gibt ja Trainer, dann siehst du, die werden irgendwann entlassen, weil sie einfach auch Pech haben. Du hast aber immer gewusst, was da für eine Mannschaft spielt. Das habe ich nicht gesehen, irgendeine Handschrift. Und dass dann alle so erzählen, oh, der wird seine nächste Chance bekommen. Mir erschließt sich das nicht. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn er mir bei der nächsten Station zeigt, dass er ein guter Trainer ist. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber diese Kommentare, da hätte ja auch was ganz anderes drinstehen können. Gnadenlos überfordert beim ersten Bundesliga-Engagement. Also ich fand es schon auf jeden Fall erstaunlich. Bei einer Vielzahl, nicht bei allen, um Gottes Willen.
Okay, aber lass uns, also ich bin ja in der Kritik, habe ich ja genauso ausgeteilt wie du, aber ich bin an einem Punkt schon etwas einsichtiger, beziehungsweise auch nochmal drüber nachgedacht, mal fernab der Verpackung. Normal, es geht mir nicht um den Inhalt, es geht mir nur um die Verpackung gerade eben. Wenn du etwas verändern willst bei einem Fußballverein, und das wollte der FC Augsburg. Sie wollten raus aus diesem stiefmütterlichen, aus dieser grauen Maus-Image und so weiter und so fort. Sie wollten attraktiven Fußball spielen, sie wollten, was sie alles wollten. Und überleg mal, sie sind 14 Jahre in der Bundesliga und sie spielen noch länger diesen Augsburg-Fußball. Und du willst einen Verein und eine Spielidee und so weiter, willst du verändern. Und du willst allen Ernstes, und da muss man dann die Verantwortlichen auch mal fragen, seid ihr noch ganz bei Trost? Und du gibst einem Trainer und einem Stab ein halbes Jahr, um eine Historie von gefühlt 20 Jahren zu verändern. Dass das nicht funktionieren kann, das ist wohl hoffentlich jedem klar. Und da steckt ein Stück weit Unfairness auch noch drin. Jetzt werde ich zum Anwalt von Sandro Wagner, ist auch ein bisschen lame, aber gut. Aber ich finde, dieser Tupfer muss sein, das ist selbst für Jürgen Klopp, und jetzt schließe ich wieder den Kreis, wäre selbst für Jürgen Klopp nicht möglich gewesen.
Ja, da bin ich komplett anderer Meinung als du. Erstens mal hat man bei Jürgen Klopp nach 3 Monaten in Dortmund schon gesehen, damals, was er spielen lassen will, obwohl er auch nicht den Kader hatte. Zweitens hat Sandro Wagner immer betont, dass dieser Kader genau richtig ist für seine Spielidee. Und übrigens, Augsburg hat ihn ja nicht rausgeschmissen, er kriegt ja noch 3 Millionen. Er hat zu den Verantwortlichen in einem Krisengespräch gesagt, ich erreiche diese Mannschaft nicht mehr, ich traue mir das nicht zu. Er ist nicht entlassen worden. Die Verantwortlichen hatten Geduld mit ihm. Also das stimmt so nicht vom Ablauf. Und dann frage ich mich, du gehst dahin, guckst dir den Kader doch auch irgendwann mal an. Ich gucke mir ja auch an, mit wem ich hier einen Podcast mache. Dann kann ich ja nicht überrascht sein, dass Kleis irgendwann auch mal Kleis-Dinge sagt. Genauso wie Sandra Wagner nicht überrascht sein kann, was er da für eine Truppe vorfindet. Also sehe ich anders. Du, aber pass auf, haben wir jetzt oft genug gemacht. Lass uns mal reden über Mainz und Urs Fischer. Glaubst du, das kann funktionieren?
Nein, glaube ich nicht, dass das funktionieren kann.
Warum?
Ich glaube, dass Urs Fischer auf seiner Spielidee, nämlich sehr defensiv, glaube ich nicht, dass das, also es wird vielleicht reichen, um Mainz in die Relegation zu führen, vielleicht auch einigermaßen zu retten, aber die Sehnsucht, und das ist ja so ein bisschen bei Herrn Heidel dann auch im Background noch irgendwie vorhanden, Mainz irgendwo ins Mittelfeld oder wohin auch immer, oder besser, gar klar, besser noch zu führen, das wird nicht passieren. Ich glaube, er ist jetzt eine gute Feuerwehr. Ich glaube aber nicht, dass er der richtige Trainer für Mainz ist, es sei denn, auch da ändert man ein Stück weit die Spielidee und der Kader ist in der Lage, das auch so zu spielen. Dass er ein erfahrener Trainer ist, ist ja völlig unbestritten. Dass er in Berlin an und lange Zeit einen unfassbar guten Job gemacht hat, ist, glaube ich, auch überhaupt total unbestritten. Ich glaube nicht, dass es am Ende des Tages die Sehnsüchte in Mainz erfüllen wird.
Spielstil ist ein interessantes Wort bei Mainz, weil Mainz spielt jetzt auch keinen Tiki-Taka-Fußball, aber die spielen halt so einen energetischen Fußball eigentlich über all die Jahre von Klopp über Tuchel bis jetzt hierhin. Ja, genau. Henriksen, haben wir ja schon gesagt, hat insgesamt, finde ich, 1,5 Jahre einen Riesenjob gemacht. Jetzt kam der Trainerwechsel zwangsläufig. Man hat sich trotzdem lange Zeit gelassen. In der Bewertung von Urs Fischer bin ich fast in allen Punkten erstmal bei dir. Er hat in Berlin einen Riesenjob gemacht, allerdings mit einem Fußball, das gehört dann auch dazu, der ja jetzt alles andere als vergnügensteuerpflichtig ist. Absolut. Aber du musst erstmal mit Union Berlin aufsteigen, Champions, Europa und Conference League, das ist einfach sensationell. Genau. Und da kommt jetzt für mich der neuralgische Punkt. Urs Fischer ist eher jemand, der etwas aufbaut, der auf Stabilität und sowas geht. Du hast es gerade richtig gesagt, im Moment scheint die Relegation fast schon ein lohnenswertes Ziel zu sein, denn der Abstand zu Platz 15 ist dann schon noch ein bisschen gewachsen. Heidenheim punktet jetzt auch. Aber Urs Fischer ist ja eigentlich kein Rettertyp, ne? Und das ist genau das, was ich anders sehe als du. Das ist jemand, der macht eine Vorbereitung, dann hat eine Idee, er richtet die Mannschaft danach aus und dann kommt der Erfolg. Jetzt muss aber eigentlich das alles funktionieren und jetzt fahren sie erstmal zu den Bayern. Ich glaube, dann haben sie noch 2 Europapokalspiele. Das ist also alles andere. Der kann erst im Winter anfangen zu arbeiten und hat dann vielleicht 6 oder 7 Punkte. Das ist ein Problem. Und ganz am Ende zusammengesprochen kann es aber auch sein, dass es so endet wie damals bei Gladbach und Lucien Favre. Da haben auch alle gesagt, das ist ein exzellenter Trainer, aber kein Retter. Und dann hat er sich spektakulär gerettet und im nächsten Jahr haben sie Champions League gespielt. Also Mainz hat schon 2-mal solche Wahnsinnsaufholjagden hingelegt. Das musst du ihnen immer zutrauen, aber das ist schon eine schwierige Situation.
Dann lass uns doch einfach mal ein bisschen gucken. Du hast es gerade eben angesprochen, Heidenheim-Freiburg. Ganz interessantes Spiel. Und da ist auch nun mal Teil der Wahrheit nun, dass Heidenheim nicht nur punktet, sondern es ist auch so, dass sie in der Tabelle zumindest mal auf dem Relegationsplatz sind, mit 11 Punkten, schon relativ weit vor St. Pauli. Wolfsburg ist auch direkt mit 12 Punkten auf Platz 15. Also so langsam aber sicher klettern sie nach oben. Und Freiburg, was ist denn in Freiburg los? Der Mannschaft, wo man wirklich gedacht hat, das wird was ganz Großes in dieser Saison.
Nö, das habe ich nicht gedacht. Letztes Jahr fand ich schon Platz 5 ganz groß als Übergang und sie spielen Europa League richtig gut. Es ist eher so, dass sie durch die beiden ersten Spiele gegen Augsburg und Köln, die sie verloren haben, eigentlich so von Anfang an ein bisschen der Musik hinterherlaufen, weil in der Vergangenheit war ja immer ihre Stärke, dass sie gegen Mannschaften, die hinter ihnen eingestuft wurden, die Spiele gewonnen haben und gegen die Großen eher verloren haben. Heidenheim, das ist jetzt tatsächlich ein Problem, diese Niederlage, die ja noch nicht mal völlig unverdient war, weil ich glaube, jetzt muss sich Freiburg auch nicht mehr nach oben orientieren, sondern eher gucken, dass nach unten der Abstand ist. Mhm. Und Heidenheim, ja, gegen Union war es mega glücklich, gegen Freiburg war es noch nicht mal unverdient, dieser Sieg. Sie wehren sich, das, was sie immer machen. Ich habe es dir hier schon mal gesagt, ich finde es jetzt vom Anschauen echt auch nicht mehr besonders besonders schön. Aber an alle sei gesagt, also Heidenheim wird nicht so leicht aus der Liga rauszubekommen sein, wie das alle vorher gedacht haben. Mir inklusive. Ich habe gesagt, dieses Jahr endet es. Ich bin auch immer noch nicht bereit, komplett davon wegzugehen. Aber sie stehen vor St. Pauli und Mainz. Und ich glaube, die Relegation würden sie hier übernehmen. Also von daher, Freiburg, glaube ich, will eine gute internationale Saison spielen. Die werden im Mittelfeld irgendwo landen. Und mit Heidenheim muss man immer noch rechnen. Und jetzt gucke ich gerade auf die Uhr und sehe, dass wir nach 38 Minuten oder nach 35 Minuten hast du es immer noch geschafft, noch nicht mal einmal zu sagen, wie geil das Nordderby eigentlich gestern war.
Und das ist ein bisschen unheimlich. Vielleicht ist die Symbiose zwischen uns einfach mittlerweile so eng, dass ich gerade gedacht habe, das Nächste, was ich ansprechen muss, ist das Derby. Weil es einfach ein unfassbares Derby war. Und egal, welche Mannschaft man als seine eigene oder Lieblingsmannschaft hat seit Jahren oder Jahrzehnten, wer jetzt nicht Fan des HSV wird.
Nein, dem wer erstmal
nicht mehr zu helfen.
Also wer nicht erstmal Fan dieses Nordderbys ist, also was das für eine Atmosphäre gestern da war, da hast du ja gedacht, dir fliegt dir der Fernseher um die Ohren, also von beiden Fanlagern.
Unglaublich.
Es ist für mich eins der größten Spiele, das wir in Fußball Deutschland haben, diese Energie war zu spüren und du musst dir das ja mal vorstellen. Also erstmal muss man ja, erste Frage, wie alt ist deine Tochter Mike, wenn ich das wissen darf?
3.
Also Mike hat gestern in unsere Gruppe ein Video von seiner Tochter reingeschickt. Also ganz ehrlich, schockverliebt. Also diese Analysen über Dompe und sowas alles, sensationell, muss man
sagen. Ja, so meine Tochter, verstehst du, sie hat den Gleis gemacht. Also was willst du?
Ja, absolut, absolut.
Und Dompe kann alles, hat sie gesagt zum Schluss.
Genau, Dompe kann alles. Aber gestern war Dompe ja gar nicht der entscheidende Mann. Also man muss sagen, da war ja gestern alles drin. Also allein schon diese Aktion und das war dann wieder ein guter Griff von Paul Zien und seinem Trainerteam, den Bus anhalten zu lassen und dann gehen die da 150 Meter durch diesen Alarm. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, zur Kabine, die HSV-Spieler. Das hat sicherlich nochmal was gebracht. Dann im Stadion, ich selber bin ja morgens, ich bin irgendwie um 11 Uhr gelandet aus Washington, wir standen schon auf der Startbahn, mussten wieder zurück, weil ein Wasserhahn kaputt war, 3,5 Stunden in Washington gestanden, also ich war sowas von drüber. Von Fernseher und du musst mal meine Tochter fragen, wie ich hier rumgesprungen bin bei diesen Toren und irgendwie mein Nachbar, der war eine Sekunde früher, der hat vorher schon geschrien gehabt und beim 3-2 bin ich wirklich durch die Wohnung gelaufen, als wenn ich das Ding selber geschossen hätte. Also eine Dramatik, eine Energie, die am Ende mit einem sicherlich auch in Teilen glücklichen, aber ich denke schon verdienten Sieg für den HSV endet. Glücklich insofern, weil hinten raus kannst du natürlich schon darüber reden, ob das kein Elfmeter für Werder ist. Ich glaube, dieser Schuss, den unser Georgi an die Hand kriegt, ich freue mich immer, wenn sowas nicht mit Elfmeter geahndet wird. Wenn ich aber Werder-Fan wäre, würde ich sagen, da musst du doch einen Elfer geben. Also das ist eine Kann-Situation. Wie Muheim das Ding vorbereitet, der wegen irgendwas Disziplinarischem saß, dass Paulsen trifft. Paulsen aus dem Krankenlager, das ist Wahnsinn. Und dieses Tor von Vuskovic.
Nicht so nah ans Mikro, bitte. Nicht so nah ans Mikro. Es ist schon
mir scheißegal.
So
dieses Tor von Vuskovic. Ich möchte ein Gemälde. Ich möchte mal mein Zimmer damit lackieren. Ich möchte ein Kind von dir. Das ist ja Wahnsinn. Dieses Tor. Sag mal, ganz im Ernst. Wie cool ist der eigentlich mit 18 Jahren? Der hat eine Aura wie Mike Kleis am Mikrofon. Also ich glaube, Vuskovic würde sich zu uns hier in den Podcast setzen und würde einfach dir widersprechen.
Lad ihn ein.
Würde wahrscheinlich noch cooler wirken als du. Es ist absolut Irrsinn, wirklich.
Ja, es war wirklich einfach, wie du den Fuß einfach so hoch hältst.
So, ja, mit dieser Lässigkeit.
Ja. Und ganz
der
einfach
ist 18.
So.
Der ist 18, der Junge.
Ja, das hast du mit 17 auch schon gemacht.
Nein, so. Hör auf. Also ganz ehrlich, wenn du die alten Videos anguckst, wie sich früher Franz Beckenbauer bewegt hat, dann hast du gedacht, okay, hier teilt sich das Meer. Ich will Vuskovic jetzt wirklich nicht auf eine Stufe annähern mit Franz Beckenbauer, dem größten deutschen Fußballer aller Zeiten. Aber diese Lässigkeit in so einer Atmosphäre, das ist ja Wahnsinn. Und übrigens, da muss ich jetzt auch mal loben, wenn ich bei Werder unfassbar finde, ist Jens Day, defensiver Mittelfeldspieler. Wie viel Tore der schießt, wie cool der dieses 1-0 macht. Also der ist eigentlich, das muss man leider sagen, ich habe ja auch viele Werder-Freunde, der ist Werder eigentlich schon jetzt entwachsen. Das ist ja eine Rakete, dieser Day. Schmied gut gespielt. Aber am Ende muss man sagen, was deshalb verdient, weil der HSV das Ding in der zweiten Halbzeit einfach mehr wollte. ein geiles Spiel insgesamt.
Ich fand auch insgesamt war der HSV einfach die bessere Mannschaft. Das war schon verdient und man muss aber auch sehen, da werden einfach nochmal zusätzlich Kräfte frei bei so einem Derby. Das hat man eindeutig gesehen. Das war das beste Spiel des HSV, das ich seit langer, langer
Zeit. Ich auch. In der Bundesliga seit 10 Jahren, ja, würde ich sagen.
Genau.
Gut, 7 Jahre waren wir auch weg. Okay, gut.
Ja, gut. Nein, aber wirklich fantastisch. Also Glückwunsch nochmal dazu. Und die Bremer, die waren natürlich dementsprechend drauf. Ich glaube, da gab es sehr, sehr viele niederschmetternde O-Töne, die da eingesammelt wurden. Also wenn du so ein Derby auch noch verlierst, dann hast du halt auch eine lange Busfahrt zurück nach Bremen, die normalerweise nur eine Stunde dauert. Aber sei es drum. Dann hätten wir noch Duell.
Ja, gut, bitte.
Vielleicht das Weißen Balletts gegen St. Pauli.
Schlechtes Spiel. Der FC hätte das Spiel eigentlich verdient gewinnen müssen. Wenn du am Ende so spät den Gegentreffer bekommst, das wäre natürlich ein Riesenschritt gewesen, um sich von unten abzusetzen. Der FC hat so ein bisschen die Leichtigkeit verloren. El Mala hat sie nicht verloren. Der ist im Moment so ein bisschen die Lebensversicherung. Trotzdem muss man ja sagen, 16 Punkte nach jetzt, was haben wir, 13 Spielen, das ist aller Ehren wert. Ja, kannst du, aber ich glaube nicht, dass der FC unten reinrutscht.
Das weiß ich nicht. Also ich bin das erste Mal, bin ich überhaupt nicht mehr happy über das, was Kwasniok da in diesem Spiel geleistet hat. Die Wechsel haben sich überhaupt nicht erschlossen, haben auch nicht funktioniert. Inzwischen ist es auch wirklich so, und das muss man dann auch mal irgendwann auch mal zur Sprache bringen, dass das System Kwasniok dann doch schon entschlüsselt worden ist und Mannschaften sich inzwischen darauf eingestellt haben. Also, dass keins dann irgendwann reinkommt, ist dann irgendwie auch jedem sonnenklar. Dass Ache eventuell dann auch nochmal reinkommt, ist auch jedem sonnenklar. Es ist irgendwie sehr, sehr, sehr überschaubar und auch limitiert. Auch die Einwechselei, also da gibt's keine großen Überraschungen mehr. Und dann, wie er im Stadion war, der wird das auch gesehen haben und auch von den Fernsehbildern wurde es, glaube ich, relativ eindeutig. Es ist die 92. Minute oder 93. Minute. Und dann fängst du dieses Eckfahrenspiel an. Und genau das ist das, dann schickst du den größten und breitesten dahin. Und genau so war es an der Eckfahne. Und da steht Ache da und versucht, irgendwelche Spieler in Schach zu halten. Und das, obwohl noch 3 Minuten zu spielen sind. Und aus dieser Situation heraus fällt dann auch das 1:1. Weil alle gedanklich schon irgendwie weg waren. Und anstatt aufs zweite Tor zu gehen, und zwar direkt aufs zweite Tor zu gehen, nachdem das 1:0 gefallen ist, wühlst du dich da irgendwie durchs Mittelfeld die ganze Zeit. By the way, die rechte Seite des 1. FC Köln war komplett abgemeldet. Jan Thielmann hat vielleicht 5 Bälle gekriegt, aber auch nur so Alibi-Bälle. Es war insgesamt ein wahnsinnig schlechtes Spiel und resultierend nochmal aus dieser, ich hasse das, diese Eckfahnen Zeitschinderei ist unsportlich, ist unwürdig, ist alles,
was man... Aber kurz vorm Ende des Spiels... Kurz vorm Ende des Spiels, ich habe die Szene nicht gesehen, aber wenn du mir es beschreibst, finde ich es genau die richtige Taktik. Ich ärgere mich immer, wenn beim Stand von 2:1 jemand, wo noch 2 Minuten zu spielen sind, versucht aufs eigene Tor zu gehen oder versucht irgendwelche Flankenwechsel, die da nicht funktionieren, den Ball vorne an der Eckfahne halten, das haben wir früher schon in der Jugend gelernt, wenn Zeit gespielt wird, gehst du Richtung Eckfahne. Ob der FC sich da clever oder nicht angestellt hat, das kann ich nicht sagen, aber die Zeit runterzuspielen, ist meiner Meinung nach die richtige These.
Ja, das sehe ich komplett anders.
Und ich glaube, heute siehst du ja fast alles anders als ich. Ich kriege auch langsam.
Im Stadion haben das, glaube ich, auch alle anders gesehen, aber gut.
Gut. Wie gesagt, ich kenne keinen, der nicht sagt, geh doch mal da hinten und nimm da hinten die Zeit von der Uhr. Ich werde langsam gelb hier, sehe ich gerade bei mir, bei meiner Lampe.
Ja, aber das sieht auch
sieht fast aus wie so ein Heiligenschein, ne?
Ja. Es wird Weihnachten.
Ja, genau.
Lass uns doch, weil Weihnachten wird, vielleicht auch nochmal in die zweite Bundesliga gucken, oder?
Ja.
Was hältst du davon?
Düsseldorf, muss man sagen. Du hast das ja schon mal angesprochen. Ne? Jetzt hat Klaus Allofs ja auch angekündigt, aufzuhören am Ende der Saison. 0-2 gegen Schalke, eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, aber das ist noch punktgleich mit der Relegation, einen Punkt vor Dresden und Magdeburg. Magdeburg Credits gewinnen in Berlin, sind auch wieder bei der Musik dabei. Da muss man wirklich sagen, Allofs, glaube ich, am Ende seiner Karriere, seiner großen auch Funktionärskarriere. Ich fand die Mannschaft gar nicht so schlecht, die er da zusammen gekauft hat, aber es homogenisiert nicht. Jetzt haben sie vor 2 Wochen gegen Magdeburg gewonnen, da war ich da waren sie alle am Jubeln. Das Spiel fand ich abenteuerlich schlecht. Kastenmeier, der nach jedem Spiel sagt, ich muss immer dieselbe Scheiße hier erzählen, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Sportdirektor Weber, der relativ farblos wirkt. Ein Trainerwechsel, der überhaupt nicht gegriffen hat. Und jetzt kommen nämlich übrigens auch die Schwächen von Markus Anfang wieder raus. Er ist ja alles, nur nicht souverän. Und in so einer Phase kannst du ja, werden auch andere schon unsouverän. Das ist natürlich dann schwierig. Und der Aufsichtsrat ist ja auch erstaunlich farblos in Düsseldorf. Mal gucken, wen die da jetzt aus dem Hut rauszaubern, beziehungsweise wer den Kader für eine nächste Saison zusammenstellt. Denn der eine ist eine Lame Duck. Und ansonsten lese ich dann Namen, die da gehandelt werden. Bold, Rechke, Schmatke. Gut, Schmatke hat natürlich Expertise. Bold kennt Traditionsvereine. Ich weiß nicht, ob Rechkes Zeit nicht abgelaufen ist. Aber das ist jetzt auch nichts Überraschendes. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ich weiß nicht, ob alle schon realisiert haben in Düsseldorf, dass es wirklich knallharter Abstiegskampf ist.
Naja, also wenn du da, weiß nicht, wie man das anders sehen kann, wenn du mit 14 Punkten in der Tabelle dastehst und mit der Tendenz nach unten und du hast Dresden mit 13 Punkten und Magdeburg mit 13 und Fürth auch mit 14, nur schlechtere Torverhältnis. Also ich glaube, Klaus Allofs hat den richtigen Zeitpunkt gewählt. Ich glaube, sonst wäre er nämlich rausgeschmissen worden, ist dem einfach zuvor gekommen. Das macht man dann auch so vielleicht. Vielleicht geht man aber auch erhobenen Hauptes raus und sagt irgendwie, war es das dann aber auch jetzt für mich und macht gleich den Platz frei. Anfang wird wahrscheinlich einer der kürzesten Trainer in Düsseldorf werden. Kann mir gut vorstellen, dass die da auch nochmal was verändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Markus Anfang bis Ende der Saison da Trainer bleibt. Das glaube ich einfach nicht. Aber das hatte ich auch am Anfang auch schon gesagt, als wir über ihn gesprochen haben. Ich glaube, dieser Name, der birgt einfach die Gefahr, dass man sich da, du weißt schon. Ja, aber genug über Düsseldorf gesprochen. Deine Paderborner, die du ja schon als durch bezeichnet hast. Nee,
ich habe immer gesagt, Elversberg ist durch. Schalke und Elversberg, habe ich immer gesagt, sind durch.
Wie mies. Paderborn ist durch, das sage ich. So, also der Einzige, der etwas als durch bezeichnen kann in diesem Podcast, das ist Thomas Wagner.
Nein, also Schalke ist durch. Und tatsächlich hat Paderborn jetzt 3 Spitzenspiele am Stück verloren, teilweise auch unglücklich, aber die Ergebnisse stehen. Hannover bestraft sich mal selber. Hertha, hätte ich jetzt eigentlich gesagt, die marschieren, verlieren dann zu Hause gegen Magdeburg. Also ich denke, wir können übrigens da auch jetzt sagen, ab Platz 7, KSC muss auch abreißen lassen. Also bis Hertha ist der Kreis der Aspiranten. Schalke ist wirklich für mich der Aufsteiger Nummer 1 und Elversberg. Allen Respekt, 30 Punkte, das ist eine Sensation. Darmstadt finde ich auch richtig spektakulär, wie die spielen. Ja. Also ich denke, das wird Schalke, glaube ich, wird sich nach oben absetzen. Der Rest wird sehr, sehr spannend bleiben.
Okay.
Ja. Schalke, muss man sagen, 34 Punkte nach 15 Spielen. Respekt.
Ja, ich glaube, dass es Hertha wieder nicht schaffen wird. Ich glaube, dass die irgendwo...
Ja, du kannst aber jetzt nach 7 Spielen, die du 6 gewinnst, 1 Remis, kann man auch mal ein Spiel verlieren. Aber jetzt musst du halt direkt wieder schnell eine neue Serie starten, ne?
Das stimmt wohl. Aber ich glaube, wir können schon Elversberg jetzt dieses Mal in der Bundesliga begrüßen. Vielleicht gibt's aber auch ein Relegationsspiel gegen Mainz und dann ist Saarland gegen die Pfalz. Dann haben wir ein Herzschlagfinale und Elversberg ist endlich durch. So wird es dann vielleicht kommen.
Was sagst du zu Mo Salah? Hört sich das für dich nach Abschied in Liverpool an?
Eindeutig, aber nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit einer geraumen Zeit. Also da hat es ja immer wieder gerappelt. Mo Salah hat irgendwie immer sein eigenes Mo Salah-Ding gemacht. Dem war alles andere scheißegal und war immer sehr schnell beleidigt, wenn er nicht gespielt hat. Und er hat ja viel gespielt. Also dementsprechend darum zu heulen, versteht irgendwie keiner so richtig. Ich glaube bei Liverpool auch nicht. Und wenn er dann gehen möchte, dann soll er gerne gehen. Es gibt aber auch in diesem Zusammenhang ja so den ein oder anderen leisen Ton, dass der größte Freund Mo Salahs zurück als Trainer kommen soll, nämlich Jürgen Klopp. Was ist denn daran?
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das Jürgen Klopp machen würde, obwohl er natürlich eigentlich einen veränderten Kader jetzt vorfinden würde. Wir haben das ja hier schon mal angesprochen. Ich glaube, dass der Jürgen Klopp-Spielstil auch für eine Mannschaft sehr fordernd ist, auch für die Birne. Dann hast du diese Tragödie um Diego Jota. Du hast Leistungsträger wie Salah, wie Van Dijk, die über ihren Zenit eindeutig drüber weg sind. Salah ist ja auch übrigens interessant, dass er ja eigentlich auf dem Platz eher so als bescheidener Typ auftritt. Aber damals gab es ja auch schon so ein bisschen dieses Konkurrieren zwischen Mané und Salah. Mané, der dann unglücklich zu den Bayern gegangen ist. Salah, der letztes Jahr super gespielt hat, der jetzt öffentlich macht, der Trainer spricht nicht mit mir. Puh. Also ich weiß es nicht. Also Arne Slot ist bisher, finde ich, als Trainer hat er auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Also dass dem Salah nicht erklärt, warum er nicht spielt, kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Bin natürlich auch nicht dabei. Salah bringt im Moment nicht die Leistung, das muss man auch ganz klar festhalten. Und für mich hört es sich fast an, als wenn er nach dem Afrika-Cup nicht mehr zurückkommt. Wäre eigentlich schade, wenn so eine große Ära, denn Salah hat natürlich bei Liverpool unfassbare Leistungen gebracht, ja, wenn das so endet. Aber du siehst, die Mannschaft ist einfach nicht stabil. Mit einem Sieg in Leeds wärst du oben wieder an den Champions League Platzen richtig fett dran gewesen. Dann kriegst du da, verspielst ein 3-1. Also Liverpool, das ist eine schwere, schwere Saison.
Wollen wir noch ein bisschen auf die Champions League gucken und ein bisschen tippen?
Genau. Wer hat eigentlich unser Tippspiel beim Pokal gewonnen letzte Woche?
Weiß ich gar nicht.
Boah, ich muss da nochmal reinhören. Das ist jetzt die Fleißarbeit. Bitte für jemanden, der letzte Woche den Plan gehört hat. Also wenn du das richtige Ergebnis hast, gibt's 5 Punkte. Wenn du zum Beispiel eine Mannschaft 1-0 getippt hast, ist es 2-1 ausgegangen, gibt 3 Punkte. Und wenn nur der Sieger feststeht, dann gibt's 1 Punkt dafür. Bitte mal ausrechnen und an Mike Kleiss schicken.
Genau. Fleißarbeit oder auch Kleißarbeit.
Ganz genau. Ja, übrigens, Bayern gegen Leipzig zu Hause. Also, ich glaube, die Bayern sehen wir dieses Jahr doch in Berlin.
Ich glaube auch.
Ne? Ja. Ja. So, dann lass uns mal tippen, Europa. Du hast vollkommen recht, lieber Mike.
Dann lass uns doch mal Kairat gegen Olympiakos.
Nee, wir machen die deutschen Mannschaften. Also, ich beginne mal mit Bayern gegen Sporting Lissabon, sage ich 3-1.
Das wird ein 5-1.
Ah, ich glaube, dass Sporting doch ein bisschen stärker ist. Dann Barcelona gegen Frankfurt.
Das wird ein 6-1.
Nee, ich glaube ein 3-1, weil ich glaube schon, dass die Eintracht sich da anders wehrt. Dortmund gegen Bodø Glimt 2-0.
3-1.
Und Leverkusen gegen Newcastle.
Oh. 1-2.
1-2. Und ich sage 1-1. So, dann machen wir noch die Europa League. Freiburg gegen Salzburg. 2-0.
1-3.
1-3. Ja. Gut, da sind wir heute ein bisschen anders. Dann Stuttgart gegen Tel Aviv. Du beginnst.
Oh. Es wird ein 2-2.
Ein 2-2, sage ich 4-0 für den VfB.
Okay.
Und am Ende ist dann noch die Partie zwischen Lech Posen und Mainz 05, das Debüt für Urs Fischer. Ich sage 1-1.
0-1.
0-1. Okay, gut. Noch eins zu unserer Gruppenauslosung rein sportlich. Ecuador, Elfenbein, Küste, Curaçao. Werden wir Gruppenerster oder kommen wir als einer der besten Dritten weiter?
Boah. Ich glaube, das wird nicht so eindeutig, wie wir das alle glauben. Ich glaube nämlich Vorsicht vor Curaçao zum Beispiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass die mit richtig Rückenwind kommen. Dick Advocat ist ein richtig geiler Zocker und Trainer. So einfach wird's nicht. Das wird ein knappes Höschen sogar. Also aber typisch Deutschland-Vorrunde. Gerade irgendwie knapp durch und dann kommen sie ins Finale.
Nee. Ich sage, Deutschland kommt in dieser Gruppe tatsächlich, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, aber sie werden Erster und spielen dann im Achtelfinale gegen Frankreich. Und das dürfte eine ganz schwere Aufgabe werden, weil die sowas Klinisches bei Weltmeisterschaften haben.
Das sind ja schon wirklich durchgespielt.
Ja, klar, durchgespielt schon direkt. Da bin ich übrigens manchmal auch erstaunt, weil ich das Interview mit Julian Nagelsmann und Bernd Neuendorf geführt habe nach der Auslosung, habe ich gesagt, wenn wir unsere Gruppe gewinnen und die Franzosen ausspielen, wir im Achtelfinale gegen die. Das war lustig. Und sagt Nagelsmann zu mir, hast du schon durchgerechnet? Aber ja gut, dann glaube ich dir das mal. Also ich kenne das immer noch, wenn ich früher so eine Auslosung geguckt habe, dann habe ich direkt den Weg durchgespielt. Ich verstehe aber auch die Nationalmannschaft oder Nagelsmann, also nach den letzten Erfahrungen, zweimal bei einer WM in der Vorrunde ausgeschieden, da solltest du dich wahrscheinlich erstmal darum kümmern. Aber ich finde diese Spielerei einfach immer geil, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also wenn du selbst Nagelsmann da verblüffen kannst, dann muss das auf jeden Fall...
Nö, nicht verblüffen, aber ich fand einfach lustig die Gewichtung. Aber eins zum Schluss noch. Übrigens, diese Woche hat Horst Ehrmantraut Geburtstag. Kennst du den noch?
Na sicher.
Horst Ehrmantraut wird 72. Ein wirklich... glaube ich, guter, aber auch etwas schrulliger Trainer, der aus Einöd im Saarland kam, der hatte noch eine Telefonnummer mit 3 Nummern hatte der, also mit eine dreistellige Telefonnummer. Und damit möchte ich enden, der hat irgendwann mal seinen Co-Trainer aus der Kabine verwiesen. Er saß ja auch immer auf einem dieser komischen Gartenstühlchen mit der Begründung, der hätte schlechten Vibe. Ich möchte am Ende sagen, Mike, bleib bitte lange bei mir. Du hast einen sehr guten Vibe auf mich.
Boah, aber ich kann dir auch sagen, wir sind zu stark, um da unten wieder rauszukommen.
Wer sagt das denn?
Horst Ehrmantraut.
Das ist geil. Ganz ehrlich, wer so einen raushaut und eine dreistellige Telefonnummer hat, der braucht vor allen Dingen eins. Kein Telefonbuch, aber dicke
Eier. Ganz dicke Eier.